Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast Universum Hörstory aus der ORF-Universum-Redaktion, der sich mit einem frauen- und geschlechterspezifischen Blick auf die Geschichte beschäftigt. Das Grab einer Wikingerkriegerin im schwedischen Birka stellt herkömmliche Geschlechterbilder in Frage und zeigt, dass viele Klischees mit modernen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden entkräftet werden können. Denn fast 150 Jahre lang hielt man die in dem prunkvollen Grab bestattete Person für einen Mann. Doch 2017 konnte durch DNA-Analysen bewiesen werden, es ist eine Frau. Dieses überraschende Ergebnis zeigt, dass Veränderungen in der Gesellschaft der Gegenwart auch einen neuen Blick auf archäologische Funde ermöglichen. Leonie Markovic hat sich mit der Archäologin Katharina Rehbey-Salisbury vom Institut für Orientalische und Europäische Archäologie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften darüber unterhalten, was die Entdeckung und vor allem die Debatte darüber aussagt und wie auch die Archäologie ständig im Wandel ist.
Ich würde gerne mit dem Grab von den Birka in Schweden beginnen. 1878 hat man dieses Grab gefunden und hat dann automatisch angenommen, dass das Grab eines großen Wikingerkriegers sein muss. Ein Team von der Universität Stockholm konnte dann 2016, 2017 herum beweisen, dass es sich hier doch um eine Frau handelt. Wie stellt dieser Fund und diese neuen Studienerkenntnisse unsere bisherigen Annahmen über die Wikingerfrau auf den Kopf?
Es war im 19. Jahrhundert durchaus üblich, dass man Gräber einfach Geschlechter bestimmt hat nach dem, was typischerweise in den Gräbern drin ist. War das ein Schwert? War es klar, das handelt sich um einen Mann? War es irgendein Haushaltszubehör oder Spinnwirtel oder so etwas? Wurde das Frauen zugeschrieben? Das hat man teilweise, macht man das auch heute noch so, weil es in 90% aller Fälle auch stimmt. Es geht darum, dass in den Gräbern prähistorische oder historische Identitäten dargestellt werden mit Beigaben, die für das betroffene Individuum normalerweise typisch sind. Aber das muss auch nicht unbedingt immer so sein, denn ein Mensch begräbt sich ja bekanntlich nicht selbst, sondern es ist die Gemeinschaft dafür verantwortlich, auszusuchen, was in das Grab hineinkommt. Und in diesem außergewöhnlichen Fall passt halt das, was als männlich konnotierte Grabbeigaben in dem Grab sind, nicht zusammen mit dem Körper, der in dem Grab gefunden worden ist. Das ist aber jetzt auch nicht unbedingt etwas, was jetzt weltbewegend ist. Ausnahmen gibt es immer. Und es gibt sicher auch Individuen, die sich jetzt nicht an typische Rollenverständnisse gehalten haben. Was halt außergewöhnlich daran ist, dass es wirklich so spät erst entdeckt wurde. Denn sowohl das Skelett und die morphologischen Merkmale am Skelett als auch die DNA sprechen dafür. Aber erst wirklich, als die DNA-Analysen gemacht worden sind, wurde diese ganze Geschichte ernst genommen.
Können Sie vielleicht nochmal darauf eingehen, was für Grabbeigaben in dem Grab gefunden wurden und was auch diese Art von Bestattung über diese Wikingerfrau aussagt?
Also das Grab ist eines von über 1000 Gräbern, die in diesem Gräberfeld ausgegraben wurde, gehört zu den 20 reichst ausgestatteten Gräbern auf diesem Gräberfeld. Und das bedeutet, dass diese Person mit einem Set von Offensivwaffen bestattet wurde. Darunter gehören auch ein Schwert. Aber was auch besonders spannend war, sind Spielsteine, die vielleicht auf eine strategische Rolle der Person hinweisen könnten. Außerdem waren in dem Grab noch verschiedene Gebrauchsgegenstände, ein Kamm, Messer, Beschläge von Gewändern, Steigbügel und auch Pferde. Also es handelt sich eindeutig um die Darstellung eines Reiterkriegers, einer Reiterkriegerin.
Wie war denn generell so die Rolle von einer Wikingerfrau in so einer Wikingergesellschaft? Ja, wie kann man sich das Leben von einer Frau vorstellen? Welche Rechte hatte sie? War sie sehr selbstbestimmt? Wie war so der Status von einer Wikingerfrau?
Die Menschen lebten in sehr eng gestrickten Gemeinschaften. Da hatte natürlich jeder seine Aufgabenbereiche. Frauen hatten natürlich die Rolle, Kinder zu bekommen und sie auch aufzuziehen, waren daher auch häufiger im häuslichen Bereich anzutreffen. Das bedeutet aber nicht, dass sie keine Rechte oder Sonstiges haben. Also gerade aus der Wikingerzeit gibt es ja historische Dokumente, die auch belegen, dass Frauen zum Beispiel erbberechtigt waren oder dass Frauen auch Scheidungen einreichen konnten. Das heißt, dass die Frauen sicher einen gewissen sozialen Status hatten. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es auch gesellschaftliche Unterschiede gab, die sicher sozusagen den Geschlechterunterschied nochmal übertrumpft haben. Also als hochgestellte Wikingerfrau hat man sicher ganz anderen Zugang zu Ressourcen, Rechten, Ähnlichem gehabt als Sklavin. Und wir wissen ja auch, dass Wikinger auch Kriegsgefangene und Sklaven und so weiter Teil der Wikingergesellschaft waren.
Wie kommt es jetzt, dass dann eine Frau die Rolle von einer Kriegerin einnimmt in einer Gesellschaft? Also war das üblich oder ist das wirklich so ein Ausnahmebeispiel?
Also üblich würde ich mal sagen, ist es nicht, aber hundertprozentige Ausnahme ist es auch nicht. Es gibt schon einige Beispiele, auch aus anderen Kulturkontexten, wo das immer wieder dazu kommt, dass Frauen Rollen übernehmen, die eigentlich typischerweise Männern zugeschrieben werden. Was wir aber jetzt hier nochmal doch auseinanderklauben müssen, ist, dass es wirklich hier ein Grabkontext ist. Das heißt, wir haben jetzt die Inszenierung einer Person als eine mit einer bestimmten Identität. Wir wissen aber auch nicht wirklich ganz genau, ob diese Frau tatsächlich diese Rolle im Leben innehatte. Dazu könnten eventuell noch Belastungsmerkmale, Muskelmarken oder Zeichen von Kriegsverletzungen Hinweise geben. Das haben wir aber in dem Sinn nicht. Was eben auch recht interessant ist, ist, dass diese Frau sich nicht selbst oder nicht dargestellt wird als Frau. Also das Gewand, die Beigaben, das ist alles etwas, was typisch männlich konnotiert wäre. Das könnte natürlich bedeuten, dass die Frau jetzt wirklich tatsächlich eben die Rolle gewechselt hat, als Mann gelebt hat, als Mann gekämpft hat und auch so bestattet wurde. Es könnte aber auch sein, dass das nicht der Fall war und dass zum Beispiel irgendwo ein Erbe gefehlt hat oder so und dass diese Person dann quasi eingesprungen ist im Grabbrauchtum für jemanden anderen. Wäre auch eine Möglichkeit.
Gibt es noch andere historische Belege, weil Sie das auch kurz angesprochen haben, dass es eben durchaus Belege dafür gibt, dass es Kriegerinnen auch gab? Welche Belege fallen Ihnen da ein? Können Sie da vielleicht ein paar nennen?
Ja, also zum Beispiel auch ein berühmtes Beispiel ist die Königin Boudica, die in East Anglia um 60 vor Christus gegen die Römer gekämpft hat, im Endeffekt dann auch besiegt wurde, aber sie gilt immer noch als Zeichen des Widerstands sozusagen gegen die römischen Invasoren auf der britischen Insel und wird auch heute jetzt wieder entdeckt und wieder stilisiert als die große Heroin von England. Ein anderes Beispiel wäre auch zum Beispiel Maria Theresia, von der Friedrich II. Gesagt hat, naja, endlich einmal ein Mann im Hause Habsburg und dann ist es eine Frau. Wobei da ist schon noch ein Unterschied, weil, also zumindest im letzteren Fall, sich Maria Theresia ja auch sehr als weiblich inszeniert hat, mit ihren wunderschönen Barockkostümen, mit ihren 16 Kindern als die Mutter der Nation. Und das finde ich auch immer interessant, dass es dann verschiedene Aspekte gibt, die immer wieder in den Vordergrund gespielt werden. Es gibt auch Darstellungen von Maria Theresia, wie sie beritten am Pferd, den Krönungshügel raufreitet. Ja. Also, und jede Zeit will dann auch Unterschiedliches in ihr sehen. Also eine Zeit lang wurde Maria Theresia als Mutter dargestellt, dann wieder als Kriegsführerin. Also Menschen haben immer verschiedenste Rollen und sind sozusagen ein Mosaik verschiedener Identitäten, die sie unterschiedlich ausspielen und die dann auch unterschiedlich von anderen Leuten gesehen werden.
Nochmal kurz auf die Wikinger zurückzukommen. Ich habe gelesen, in der nordischen Mythologie gibt es ja diese Walküren, es gibt diese Schildmeiden und das sind alles, also dargestellt werden sie heute aus unserer heutigen Sicht als durchaus weiblich. Ja? Also sie werden nicht dargestellt wie Frauen, die dann in die Rolle des Mannes schlüpfen mussten, um Kriegerinnen sein zu können, sondern ja, sie werden durchaus weiblich dargestellt. Warum hatten Frauen in der Mythologie durchaus diese Position als Kriegerin inne, aber dann löst so ein Fund durchaus so eine Debatte aus, also wo wir uns denken, ja, das kann ja fast gar nicht sein, dass Frauen die Rolle einer Kriegerin einnehmen. Warum gibt es da irgendwie so eine Ambivalenz?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann man sich auch mit dem Beispiel der griechischen Antike zum Beispiel ja sehr gut durchdenken, wo Athene die Kriegsgöttin ist oder wo die Amazonen als so mythisches Volk am Rande der griechischen Gesellschaft auch immer wieder auf Vasen dargestellt werden. Das heißt, dieser Topos der Kriegerinnen, der geistert irgendwie so immer wieder mal durch die Weltgeschichte. Ich glaube, es ist teilweise dazu da, gesellschaftliche Vorstellungen zu normieren, indem man eben provoziert. Das ist eine der Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass es auch immer wieder wirklich auch Kriegerinnen gegeben hat. Dagegen spricht auch nichts. Und gerade in sehr kleinen Gesellschaften, wo wirklich auch jeder anpacken muss, wenn es mal Not am Mann oder an der Frau ist, dann macht auch jeder jedes. Dann gibt es keine Zuschreibungen, du machst das, sondern da packt einfach jeder mit an. Und auch so kann man sich, glaube ich, die Wikingergesellschaft ganz gut vorstellen. Natürlich wird im Normalfall es so gewesen sein, dass jetzt die jungen Männer ausgezogen sind auf Kriegszüge und so weiter. Aber muss man jetzt mal wirklich seine Wagenburg verteidigen, dann kommt eben auch die Frau ins Spiel.
Jetzt muss ich nochmal an die Grabbeigaben denken, über die wir am Anfang gesprochen haben. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, dass zu 90% es eben stimmt. Ja? Also so Grabbeigaben wie Waffen, wie Speere werden eher Männern zugeschrieben und so Handwerksutensilien Frauen. Jetzt aus unserer heutigen Sicht, hat dieser traditionelle archäologische Ansatz, hat er nicht irgendwie auch Tücken, wenn wir mit diesem Bild an Gräberarchäologie herangehen? Projizieren wir da nicht eigentlich so ein Bild aus unserer heute ein Rollenbild aus unserer heutigen Zeit in die Gesellschaften, auf die Gesellschaften von früher?
Ja, ganz genau. Also das ist natürlich so, dass das bürgerliche Weltbild des 19. Jahrhunderts mit Vater, Mutter, Kind sehr stark in uns mehr oder weniger verwachsen ist und dass wir dann auch ganz ungefragt das in die Vergangenheit projizieren. Heute, seit den 90er Jahren, seit dem Aufkommen der Gender-Archäologie, wird es doch immer wieder sehr hinterfragt, welche in unseren Köpfen existierenden Rollen da eigentlich jetzt in die Vergangenheit projiziert werden. Aber trotzdem muss man das auch von der anderen Seite her sehen. Durch eine systematische Analyse von Grabbeigaben im Zusammenhang mit den Körpern, die wir in den Gräbern finden, kommen wir trotzdem auf relativ ähnliche Muster. Es ist wirklich so, dass eben in 90% der Fällen Waffen Männern beigegeben werden. Und es ist auch immer wieder mal unterschiedlich. Ja? Also zum Beispiel ist in der frühen Eisenzeit Textilarbeit extrem weiblich konnotiert. Spinnwirtel, Webgewichte und so weiter finden sich fast ausschließlich in weiblichen Gräbern. Wir haben auch dazu die bildlichen Darstellungen, die belegen, dass Frauen diese Tätigkeiten ausgeführt haben. Okay, jetzt gesetzten Falles, ich finde einen Spinnwirtel im Grab eines Mannes. Muss ich jetzt dann noch nicht tatsächlich darauf schließen, dass der den auch benutzt hat? Das kann auch zum Beispiel eine Grabbeigabe, kann auch einen anderen Hintergrund haben, kann auch ein Geschenk sein, kann auch eine Inszenierung der Person sein, kann ein Mitbringsel sein, kann ein Glücksbringer sein. Ja? Also es gibt zahllose Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Es ist auch im Grab auch nicht immer ganz so einfach, wirklich von der bestatteten Person die Brücke zu schlagen zu den Beigaben, die in diesem Grab vorhanden sind. Oft hat es etwas mit Identität zu tun, mit der Person selbst, aber es ist nicht ausschließlich immer so der Fall.
Können Sie einmal Ihren Forschungszugang, diesen genderarchäologischen Zugang beschreiben? Ein bisschen vielleicht auch Ihre Methodik umschreiben und überhaupt Ihren Zugang?
Also Archäologie beschäftigt sich ja mit den materiellen Hinterlassenschaften der Vergangenheit und Körper von Menschen sind auch Teil der materiellen Hinterlassenschaft. Und mich interessiert besonders der Ansatz der Archäologie des Körpers, wo wir eben versuchen, wirklich auf die Individuenebene hinunterzukommen und nachzuvollziehen, wie durch den menschlichen Körper die Welt erlebt worden ist. Das ist sozusagen ein phänomenologischer Ansatz, wo wir wirklich eben versuchen, die Erfahrungswelten in der Vergangenheit nachzuzeichnen. Und Menschen leben nun einmal in Körpern, die ein bestimmtes Geschlecht haben, die ein bestimmtes Alter haben, die wachsen, die sich verändern, die auch dann von der Umwelt unterschiedlich wahrgenommen werden, je nachdem, was für Charakteristika sie haben. Und mich interessiert eben diese Schnittstelle zwischen Natur und Kultur, sozusagen von der biologischen Basis und wie die dann auch kulturell quasi interpretiert, ausgeschmückt, selbst inszeniert und von anderen gelesen wird. Und deswegen finde ich eben die Genderarchäologie so extrem spannend, weil es da eben wirklich um Rollenverständnisse in der Vergangenheit geht. Weil wir da auch zum Beispiel nachdenken können über geschlechterspezifische Arbeitsweisen, über Arbeitsteilung, über den sozialen Status von Frauen relativ zu den Männern, wie Kinder behandelt wurden, wie zum Beispiel mit Alter umgegangen wurde, Was passierte mit Leuten, die Behinderung hatten, die nicht hundertprozentig quasi ihre Arbeitskraft einsetzen konnten? Also diese Fragen interessieren mich, wie die einfach in der Urgeschichte, wie man mit so etwas umgegangen ist.
Ich bin bei meiner Recherche auch auf dieses Netzwerk FemArt gestoßen. Können Sie da mal kurz umschreiben, wofür diese Initiative steht und was für Ziele die auch verfolgen?
Also das Netzwerk archäologisch arbeitender Frauen, also kurz FemArt, hat sich in den 1990er Jahren gegründet, eigentlich aus der Frustration heraus, dass man damals noch sehr wenig zu Frauen in der Archäologie geforscht hat. Und zwar weder zu Frauen in der Vergangenheit, noch eben Frauen als Teilhabende am Forschungsprozess. Und also FemArt deklariert sich auch sehr eindeutig als feministische Initiative, wo es eben darum geht, Frauen sichtbar zu machen, Forschung von Frauenagenten voranzutreiben, aber eben auch ein bisschen das Bild der Vergangenheit zurechtzurücken. Also wenn man noch quasi vor dem Beginn der Genderarchäologie schaut, dann war es tatsächlich so, dass wenn man ins Museum gegangen ist, sah man lauter Bilder von Männern, die alles Mögliche Tolle tun und die Frauen sitzen daheim und rühren im Kochtopf herum. Ja. Und das hat sich mittlerweile doch sehr geändert, auch aufgrund der Initiative vom FemArt-Netzwerk und von vielen wunderbaren Frauen, die da jetzt in der Forschung in den letzten Jahrzehnten aktiv waren. Mittlerweile bin ich fast schon am Überlegen, ob das jetzt so ein bisschen in die Gegenrichtung überschwappt, weil jetzt in den neuesten Rekonstruktionen sieht man jetzt immer dann die Männer mit den Kleinkindern und die Frauen mit den Waffen. Und man denkt sich, naja, das ist jetzt auch nicht wirklich das Bild der Vergangenheit, das der Realität entspricht. Aber Archäologie eignet sich halt wunderbar dafür, seine eigenen Verständnisse sozusagen wie in einem Spiegel anzuschauen und nochmal genau zu überdenken, naja, was kann ich jetzt eigentlich sagen und was kann ich nicht sagen? Und ich finde, hier ist auch ein sehr großer Unterschied im englischsprachigen Raum, ist das der Unterschied auch zwischen Gender Archaeology und Archaeology of Gender. Also macht man Archäologie mit einem feministischen Antrieb, ja, oder versucht man wirklich über die tatsächlichen Rollenverständnisse etwas herauszufinden. Das muss nicht unbedingt ein Gegensatz sein und man muss sich natürlich auch vor Augen führen, dass Forschung auch immer eine gewisse politische Komponente hat, aber im Endeffekt sind wir trotzdem als Wissenschaftler der Wahrheitsfindung verpflichtet. Und deswegen finde ich, muss man diese ganzen Entwicklungen jetzt auch ein bisschen distanziert betrachten und schauen, wo man da seinen Weg findet.
Gibt es etwas, was die traditionelle Archäologie aus diesem Grabfund in Birka mitnehmen kann aus diesem Fall, rein aus der, also jetzt in Zukunft, was die Gräberarchäologie betrifft, gibt es etwas, was man aus diesem Fall lernen kann?
Also wie gesagt, ich finde diesen Fall jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich und nachdem ich mich mit dem Thema schon seit sehr vielen Jahren beschäftige, freue ich mich natürlich, dass es mal etwas gibt, worüber man reden kann, wo man dann auch wieder mal reflektiert, was sind Grabbeigen überhaupt, was sagen mir die überhaupt über den menschlichen Körper, der da drin bestattet ist. Insofern glaube ich, war es schon ein gutes sozusagen Wachrütteln wieder mal, dass Gräberarchäologie nicht so einfach ist, weil es schaut einfach aus, man hat einen Körper mit ein paar Beigaben und sagt, haha, super, jetzt passt alles gut zusammen und man überlegt aber sehr wenig, wie es zu dieser speziellen Konstellation gekommen ist. Und da spielt immer ganz, ganz viel das eigene Leben der bestatteten Person rein, aber auch die Gemeinschaft, die bestattet und bestimmte Ideologien, die dadurch ausgedrückt werden. Es wird ja auch bei uns im Grabbrauchtum auf Motive zurückgegriffen, die tausende Jahre alt sind. Ja? Das ist ja, es spiegelt ja nicht das jetzige Leben wider. Und ich glaube, dessen muss man sich immer wieder bewusst sein. Auf der anderen Seite hat die Bioarchäologie in den letzten Jahren so viele Fortschritte gemacht, dass man jetzt wirklich ganz tolle Analysemethoden anwenden kann, wo man wirklich auf die individuelle Lebensebene des Menschen hinunterkommen kann. Also man kann mittlerweile wirklich Osteobiografien schreiben, wo jetzt Lebensereignisse wie Geburten eingeschrieben sind oder Verletzungen oder die Nahrung, Migrationen, alles das kann man mittlerweile am Skelett ablesen. Und deswegen finde ich, ist das ja wirklich eine total spannende Zeit, jetzt gerade Archäologie zu machen, weil all diese unterschiedlichen Informationen dann wieder interpretiert werden müssen. Und das ist einfach die Aufgabe, die in meiner Forschungsgruppe eigentlich hauptsächlich gemacht wird. Also meine Forschungsgruppe heißt auch Prehistoric Identities, weil wir eben versuchen, diese ganz vielen komplexen Informationen, die wir jetzt über das Leben prähistorischer Menschen wissen, zusammenzuführen und neu zu interpretieren.
Noch zum Abschluss die Frage, weil ich finde, das wird an dem Fall in Birka deutlich, dass es uns immer noch sehr schwer fällt, also dieses starre Denken von traditionellen Männerberufen und Positionen und traditionellen Frauenberufen, dass wir da immer noch sehr starr in so zwei Mustern denken. Woher kommt dieses Muster? Und wie können wir uns da auch vielleicht davon lösen in Zukunft?
Also ich glaube, es ist einfach systematisch, dass man sich die Vergangenheit immer viel einfacher vorstellt, als sie eigentlich war. Und dazu gehört eben auch diese einfache Einteilung in Kategorie Mann und Frau. Aber sobald man auch nur irgendetwas anfängt zu hinterfragen, wird die Vergangenheit auf einmal ganz, ganz bunt und sehr komplex und oft ganz anders, als man sich das wirklich vorstellt. Und deswegen ist Archäologie auch so spannend.
Vielen Dank für dieses schöne und interessante Interview, diesen
Gerne.
Spannenden Einblick.
Gerne.